Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientemp und mir, Andreas Riedel. Heute zum Thema: Keine Zinsen sind auch eine Lösung. Servus, Axel.
Hallo, Andreas.
Ja, wir sind ja heute wieder bei unserem Lieblingshobby, gucken uns ein Urteil an. Es ist an sich schon, ich weiß nicht, die wievielte Folge der Serie Finanztransaktionen vor Gericht, ein Spin-off dieser Podcast-Reihe. Und heute geht es um ein Finanzgerichtsurteil, was uns ins Auge gefallen ist, nachdem wir den Beitrag der Kollegen Heidecke und Borgmann in der UBG gesehen haben, der das Urteil diskutiert. Und jetzt haben wir uns das Urteil auch mal angeguckt. Es geht um das Urteil des Finanzgerichts des Saarlands vom 25.09.2024, Aktenzeichen 1K1258/18. So, das Urteil ist jetzt auch schon beim BFH anhängig, unter dem Aktenzeichen 1R23/24. Ja, man kann, glaube ich, gespannt sein, was der BFH damit denn jetzt tut, weil der Fall gar nicht ohne ist, ein paar bekannte Elemente auch vermischt. Axel, vielleicht mal ganz grundsätzlich, was haben wir denn hier für einen Fall vor uns?
Was haben wir hier? Ja, also bei unserem Hobby, schöne Urteile anzuschauen, sind wir natürlich häufig bei Finanztransaktionen, weil da kulminiert sich wohl die Finanzrechtsprechung bei Verrechnungspreisen drauf. Ja, wenn wir doch ein paar Funktionsverlagerungsurteile haben. Der Rest der Verrechnungspreise scheint gar nicht so spannend zu sein für die Gerichte oder sagen wir so, da gibt es nicht genug Kläger, dass das zu Gericht getragen wird. Jetzt haben wir hier wieder einen Fall und der berührt natürlich eine ganze Vielzahl von Themen wieder. Wir hatten eine deutsche Gesellschaft, die hat Darlehen gegeben an Tochtergesellschaften in Ungarn und Rumänien. Das waren wohl hauptsächlich verlängerte Werkbänke und die haben dann auch was mit dem Geld gemacht. Also die wollten irgendwie eine neue Werkhalle bauen und ein Grundstück kaufen. Und irgendwie muss man noch die Umsatzsteuerschulden sozusagen vorfinanzieren. Es gab also wirtschaftliche Gründe quasi und ein Darlehen durchzuführen, die brauchten das Geld und der Steuerpflichtige hat sich gedacht, das bin ja ich selbst, also nein, meine Tochtergesellschaften und darum nehme ich als Zins mal 0%. Und das sind ja so die Fälle, die dann immer wieder sehr gerne auffallen, weil da natürlich viele Betriebsprüfer darauf kommen und sagen, ich weiß zwar auch nicht vielleicht, was so ein richtiger fremdüblicher Zins ist, aber 0 ist fast immer falsch. Ja, und so ist es dann eben auch hier passiert, es kam also zu einer Anpassung. Es gab wohl auch schon Verständigungsverfahren zwischendurch und eine noch offen, aber trotzdem hat er das Einspruchsverfahren durchgezogen, es gab eine negative Einspruchsentscheidung und ist dann damit zum Finanzgericht Saarland gelaufen.
So, und da gibt es ja jetzt unterschiedliche Aspekte, die sich das Finanzgericht Saarland angeguckt hat und entsprechend sich auch eine Meinung gebildet hat. Und ich sag mal, der ein oder andere Aspekt interessant, aber vielleicht fangen wir mal so mit an. Also erstmal hat sich das Finanzgericht angeguckt, ob denn diese Darlehensbeziehungen überhaupt separate Geschäftsbeziehungen sind, separate Transaktionen sind, die separat bepreist gehören oder ob das nicht was ist, was man verpanschen kann im Sinne von, wir machen hier so eine Gesamtbetrachtung dieser Tochtergesellschaften margenbasiert und dann, wenn da das Richtige rauskommt in der Summe, dann interessiert uns doch eigentlich gar nicht mehr, ob denn da 0% verzinst wurde.
Ja, vielleicht noch einen Schritt davor, weil auch systematisch die erste Frage, die sich das Finanzgericht hier quasi lehrbuchmäßig immer stellt, ist ja eigentlich, ist das überhaupt Fremdkapital, was ich da gegeben habe? Damit fängt es ja an und wenn es dann Fremdkapital ist, gucke ich mir an, ist das eben eine Darlehensbeziehung, die eine Geschäftsbeziehung ist und dann geht es im Prinzip so weiter. Also der erste Punkt ist ja, ist eigentlich hier von einer Überlassung von Geld auf Zeit oder sozusagen dauerhaft auszugehen? Und wie der BFH da an einigen Stellen auch schon festgestellt hat, es gibt jetzt nicht die einzelnen Tatbestandsmerkmale, sondern eher so eine holistische Gesamtschau, wo ich sage, ich muss mir halt die Dinge anschauen und Obacht, hier geht es nur um objektiv überprüfbare Umstände, die ich dafür heranziehen kann. Also nicht jetzt irgendwie den inneren Willen oder sonst was, sondern ich muss es halt auch objektiv überprüfen können, was Menschen denn getan haben. So, also das heißt, die Frage ist ja erstmal, erwarte ich als derjenige, der das Geld hingegeben hat, auch, dass der andere mir das wieder zurückbezahlt? Das spricht ja dann sozusagen für Fremdkapital oder sage ich, ich gebe es dir und damit ist es dein Eigenkapital und du zahlst es mir auch grundsätzlich nicht zurück. Ja, und da können natürlich bei solchen Dingen wie, ich habe keine Zinsen, ja, oder noch andere, ich sag mal, ungewöhnliche Bedingungen in so einer Forderung, Zweifel aufkommen. Diese hatte der erkennende Senat hier auch, hat gesagt, okay, das bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das eindeutig ein Fremdkapitalsbestandteil ist. Und jetzt werde ich meine Gesamtschau mal hier anwenden und sagen, okay, was ist das denn? Und dann haben sie getestet und sagen, okay, ich habe da einen Vertrag, da steht auch drauf Darlehenvertrag. Da spricht ja erstmal dafür, dass das auch wirklich ein Darlehen ist. Dann sollten die Mittel ja verwendet werden eben für diese Lagerhalle oder Werkshalle oder was auch immer sie da gebaut haben. Und das haben sie sozusagen auch tatsächlich getan. Also sie haben sich auch an das gehalten, was sie vereinbart haben. Das ist ja auch schon immer ganz gut. Auch in der Bilanz haben sie sich sozusagen abgebildet, als wäre es Fremdkapital. Also auch die bilanzielle Abbildung folgte dem. Und am Anfang haben sie auch wohl Teile des Darlehens getilgt. Das ist jetzt schon mal ja ein spannender Punkt. Also da schien dann wohl auch Geld da gewesen zu sein und sie hatten eine Tilgung vereinbart und zumindest Teile wurden auch getilgt. Das spricht natürlich definitiv für eine, ich sag mal, Kapitalüberlassung auf Zeit, ja, wenn ich dann sozusagen meine Schuld auch verringere. Ja, also so sind sie im Prinzip, ich sage jetzt mal, einzelne Beurteilungspunkte durchgegangen und sagen, ja, das ist ein Darlehen, das ist Fremdkapital. Das, ich habe erwartet, auch wenn es nicht immer eintritt, dass er mir das zurückzahlt. Und jetzt kommen wir sozusagen zu dem nächsten Punkt von dir und jetzt müssen wir uns anschauen, ja, okay, ist das eine Geschäftsbeziehung, die ich dann da habe oder ist das eben, ich sag mal, ein Bündel von Einzeldingen, die ich als einzelne Geschäftsbeziehung zusammen betrachte?
Aber vielleicht bleiben wir trotzdem nochmal kurz bei diesem FK-EK-Punkt. Ich finde das ja sehr spannend, was hier gemacht wurde. So insofern, dass man sich jetzt ja schon, ich sag mal, in der Gesamtschau der Punkte relativ viele Einzelpunkte angeguckt hat. Und klar abgegrenzt zu dem, was da gerade einen akuten Fall in der Betriebsprüfung auch, sehr akut, der da im Kopf ist, wo sich jetzt für eine jetzt laufende Betriebsprüfung für Jahre, die vor dem Wachstumschancengesetz liegen, schon sehr stark auf die zwei Punkte aus dem Wachstumschancengesetz, aus dem 3D gestürzt wird. Also hier, ob denn von Anfang an der Kapitaldienst getragen werden kann in der Planschau. Und dann eben dieser wirtschaftliche Grund- und Unternehmenszweck, ne? Das ist ja so. Und an sich da ein sehr starker Fokus auf diese Planbetrachtung gelegt wird, um die nachvollziehen zu können und dann basierend darauf vielleicht auch so eine Darlehensbeziehung zu verwerfen. Da sieht man hier schon, glaube ich, in dem, wie hier gearbeitet wurde, also A, ist es deutlich breiter, das Bild jetzt für diese Jahre vor dem Wachstumschancengesetz, auf was denn da geguckt wird, so in der Breite, plus im Urteil dann natürlich auch, jetzt ist hier angenommen worden, dass es Fremdkapital ist, so und das entsprechend so beurteilt worden. Nicht ganz unkritisch, wenn man denn dann auch den Aufsatz der Kollegen so liest, aber aus meiner Sicht schon als Resultat dann auch, da zu einer Umqualifizierung zu kommen, ist dann eben schon eine hohe Hürde, die da übersprungen werden muss. Und es reicht eben nicht nur aus, dass zum Beispiel jetzt hier ein Punkt herausgenommen wird, also die, sagen wir mal, die wirtschaftliche Lage vielleicht der Darlehensnehmer, sondern es gehört dann eben mehr dazu und da gehört dann auch dazu, dass man sich die Bilanzierung anguckt und die Tilgung und die Bezeichnung der Verträge und die tatsächliche Durchführung und all das, was du auch schon genannt hast. Also das will heißen, das muss schon ein sehr überzeugendes Bild sein. Das hat das Gericht hier nicht gesehen.
Also das Gericht oder das Urteil, die Streitjahre waren 2007 bis 2010, da wusste noch kein Mensch, was Wachstumschancengesetz ist. Die Frage, die wir gerade gesprochen haben, ist aber eine vorgelagerte Frage. Ja, hier geht es im Prinzip, ob in der Gesamtschau der objektiv beobachtbaren Dinge hier von einer Kapitalüberlassung auf Zeit mit einer Rückzahlung auszugehen ist,
ja,
was wir jetzt als Darlehen bezeichnen würden. Oder ob von einer dauerhaften, ich sag mal, Eingliederung des Geldes in das Kapital der Tochtergesellschaften einzugehen ist. Wenn das ist, was Sie jetzt mal Eigenkapital bezeichnen würden, wenn das Eigenkapital wäre, dann komme ich gar nicht mehr in den 1 ASDG rein. Ja, das ist sozusagen die vorgelagerte Frage, weil der 1 ASDG braucht ja eine Geschäftsbeziehung mit einer nahestehenden Person zum Ausland. Geschäftsbeziehung ist aber nicht, ja, wenn dem eine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung zugrunde liegt. Eine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung ist dann sozusagen eine Änderung meiner Gesellschafterstellung. Gebe ich dem Kapital, ändert das meine Gesellschafterstellung, weil ich habe jetzt nicht mehr ein Kapital, sondern zwei Kapital, weil ich mir ein Kapital gegeben habe. Ich käme also gar nicht mehr in den 1 ASDG rein. Der 1 ASDG und insbesondere jetzt sozusagen unsere neuen Regeln nach Wachstumschancengesetz stoßen jetzt auf der nächsten Stufe ein. Wenn es Fremdkapital ist, nach dieser holistischen Schau, die, ich sag mal, die Gerichte hier machen, dann sind aber die Zinsen, das ist ja sozusagen jetzt der Punkt, nicht abzugsfähig, wenn ich diese Bedingungen mit meiner prognostischen sozusagen Kapitaldienstfähigkeit erfüllt habe. Also erste Stufe, habe ich überhaupt Eigenkapital? Oder habe ich Fremdkapital? Habe ich Fremdkapital, komme ich auf die nächste Stufe und sage, okay, im Wachstumschancengesetz, jetzt nicht hier in unserem Streitfall, wir wollen ja eigentlich das FG Saarland uns anschauen für die Jahre 7 bis 10. Ja, aber im Wachstumschancengesetz wäre dann die Frage, sind die Zinsen abzugsfähig? Ja. Da sind sie nur, wenn sie fremdüblich sind, die Zinsen. Nicht fremdüblich wären sie, wenn, und dann kommt die neue Regelung, ja, die da einsteckt.
Ja. Ja, und man merkt, dass da gerade viel Durchmischung da ist. Ja, auch, weil, und das hatten wir auch schon in einer anderen Folge, und dann leiten wir aber quasi auch zum nächsten Punkt über, weil der 3D ja auch nicht so sauber gebaut ist, dass man direkt die Rechtsfolge ableiten könnte. Mhm. Und das vielleicht was ist, was in der Zukunft auch nochmal irgendwie verbessert wird. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. So, also wir nehmen mit, EKFK wird hier sich angeguckt vorher. Dann kommen wir zu dem Punkt, ist es denn eine Geschäftsbeziehung, die separat ist von dem, was sonst passiert? Sagt das Gericht auch ja, musst du irgendwie abgrenzen von anderen Geschäftsbeziehungen. So, auch interessant, kannst du nicht so einfach verpanschen. In deiner Gesamtbetrachtung, also wir sind ja hier Fremdvergleich, so, dann haben wir eine Darlehensbeziehung, die ist dann auch entsprechend so zu würdigen, es würde ein fremder Dritter auch so tun.
Genau, und kommt dann im Ergebnis eben auch zu dem Punkt und sagt eben, Zinslosigkeit des Darlehens, ja, ist eben, es gab auch keine Besicherung natürlich von dem Darlehen, dann haben sie nochmal ein bisschen was Zurückhalt im Konzern sich da überlegt, ja. Aber ich sag mal, Ergebnis ist, alle anderen sind sozusagen auf den tatsächlichen Urteilstext verwiesen, Ergebnis ist, 1 ASTG ist grundsätzlich anwendbar, ja, und ja. 0% Zinsen sind bei fehlender Besicherung in diesem Zeitraum auch fremd und üblich, mal sehr verkürzt. Die Finanzverwaltung hatte dann wohl 6% angenommen und es gab weder von dem Kläger noch von sonst irgendwem Einwände der Höhe nach, ja, also ob 6% sozusagen richtig ist.
Und dann sind wir doch eigentlich schon fast durch, würde man, also jetzt könnte man ja sagen, ist ja ein langweiliger Fall, ne? Jetzt durfte man nicht verpanschen. So, unverzinstes Darlehen, ja, jetzt kann man sich da streiten, welcher Zinssatz angewendet ist, so 6% ist jetzt auch nicht aus der Welt, so wird dann korrigiert und, oder?
Ja, und da jetzt geht's halt weiter, ne, weil wir wissen ja auch, ich meine, 1 bis 2 Folgen hatten wir ja auch schon dazu gemacht, der 1 ASDG ist natürlich Rumänien und Ungarn, ja, europarechtlich nicht ganz unkritisch. Weil der EuGH ja, ich sag mal, ausgehend von seinem Urteil SGI, dann jetzt hier sozusagen speziell nochmal in seinem Urteil Hornbach Baumarkt, gesagt hat, ja, aber wir müssen uns den 1 ASDG, der ja nur einseitig wirkt, ja, also und innerhalb von Deutschland gar keine Wirkung entfaltet, den müssen wir uns europarechtlich jetzt anschauen. Und ja, eine Ungleichbehandlung von diesen grenzüberschreitenden EU-Fällen ist halt im ersten Schritt mal ein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit. Jetzt ist der eventuell gerechtfertigt, ja, eben weil wir damit das Steueraufkommen zwischen den Staaten abgrenzen wollen, okay, aber jetzt kommt die dritte Stufe, er ist nur dann verhältnismäßig, ja, wenn es sich auf den fremdunüblichen Teil einer Korrektur beschränkt und dem Steuerpflichtigen sonstige wirtschaftliche Gründe, ja, zum Abweichen von fremdüblichen von ihm dargelegt werden können, dann wäre das Ganze nicht mehr verhältnismäßig. Ja, jetzt haben da viele Gerichte sozusagen europarechtlich reininterpretiert in den 1 ASDG, weil ich habe ihn jetzt mehrmals gelesen, auch alle Absätze. Da steht gar nichts davon, dass ich mir sozusagen eine Regelung schaffen kann und sage, wenn ich wirtschaftliche Gründe habe, dann gilt der 1 ASDG nicht. Das wird sozusagen jetzt von den Gerichten europarechtskonform da hineininterpretiert. Und jetzt ist die Frage ja, wann liegen diese wirtschaftlichen Gründe vor? Weil wenn diese vorliegen, dann würde das den 1 ASDG in EU-Fällen sperren. Ja, wenn der Steuerpflichtige das halt darlegt, dann habe ich zwar eine Korrektur möglich nach 1 ASDG, die kann ich aber nicht ausüben.
So, und da war ja vorher schon die Frage, wie breit sind denn diese wirtschaftlichen Gründe zu sehen? Mhm. Was kann denn in diese Box fallen? Da hat man ja dann versucht, damals über so ein BMF-Schreiben auch entsprechend das sehr eng zu sehen, auf, sag mal, Sanierungsfälle zu begrenzen und wirklich also die große wirtschaftliche Not, wo dann gerettet wird, in die eine oder andere Richtung. So, jetzt sieht man hier im Urteilsfall ähnlich wie das Finanzgericht Rheinland-Pfalz in der ursprünglichen Hornbach-Sache gemacht hat, dass diese wirtschaftlichen Gründe recht breit betrachtet werden. Also hier jetzt geht es um, sagt das Gericht, der wirtschaftliche Hintergrund ist nachvollziehbar dargelegt, weil Produktionskosten für Montageleistungen gesenkt werden können und entsprechend das dann dazu führt, dass es ja für alle irgendwie gut ist, wenn man die Kosten senken kann. So, also in diese Richtung geht es jetzt hier. Also wir sind weg von, ohne dass man das jetzt genau beurteilen kann, was denn da, wie das genau gelaufen ist. Wir sind weg von, ich sag mal, Sanierung, von einem Sanierungsfall oder von einem vielleicht klaren Expansionsfall, auch wie das jetzt in der Hornbach-Sache der Fall war, sondern es geht schon eher um, ich sag mal, interne Verbesserungen der gesamtwirtschaftlichen Lage der Unternehmensgruppe.
damit auch der Muttergesellschaft, ja, die ja dann hier auch Darlehensgeber war. Und die ausländischen Gesellschaften hatten damit ja sozusagen mit dem Geld, was sie bekommen haben, auch konkrete Ziele, also Werkshalle ausbauen und so weiter. Und grundsätzlich waren das ja Auftragsfertiger, die im Prinzip nur im Namen der Muttergesellschaft auch überhaupt dort tätig wurden. Warum? Um bestimmte Synergieeffekte zu erzielen, Kostenvorteile, Lohnkostenvorteile im Ausland halt zu bekommen. Und darum hat die Klägerin hier auch, ich sag mal, darlegen können, dass die eigene Wettbewerbsfähigkeit und Marktposition mit dem Ausbau dieser Tochtergesellschaften und der Aktivitäten gestärkt wird. Und das sind, sagt das Gericht eben auch, insbesondere im Konzernverbund, legitime, betriebswirtschaftlich vernünftige Motive, die nicht in der Erlangung eines Steuervorteils liegen. Ja, also es ging jetzt nicht nur um einen konkreten Steuervorteil, dass ich das gemacht habe, sondern es gab betriebswirtschaftliche Gründe dafür. Und damit hat das FG hier anerkannt, ja, dass hier wirtschaftliche Gründe vorliegen und damit ja diese Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit EU-rechtlich nicht, also dass die sozusagen greift, ja, und damit der 1 ASDG nicht anwendbar ist. Auch hier, ja, hat es wieder eine Gesamtschau getroffen. Also wie oben beim Eigenkapital, Fremdkapital bei der Frage, ne, auch hier ist es sozusagen nicht ein Tatbestandsmerkmal, wo man sagt, wenn du das hast, dann sind die wirtschaftlichen Gründe da, ne, sondern in einer Gesamtschau sozusagen dieser gesamten wirtschaftlichen Gründe, ja, muss man jetzt sozusagen abwägen oder hat das Gericht abgewogen, ob das sozusagen den Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit rechtfertigt oder eben auch nicht.
Ja.
Damit 1 ASDG-Anwendung unverhältnismäßig europarechtlich und nicht anwendbar. Deswegen sind die Korrekturen auch rückgängig zu machen, also die da in der Einspruchsentscheidung nochmal bestätigt wurden.
Das ist doch sehr spannend, kann man, glaube ich, sagen. Da kann man, glaube ich, mit Spannung jetzt nicht nur erwarten, was der BfH aus der Hornbach-Entscheidung macht, sondern auch, was er hieraus macht.
Und natürlich, ich sag mal, weitergehend, falls das vom BfH auch so genau gesehen wird, ja, und diese wirtschaftlichen Gründe jetzt auch vielleicht ein bisschen greifbarer werden, was der Gesetzgeber mit dem 1 ASDG macht.
Ob er das denn so lässt, dass denn das nur in den europäischen Fällen so gelassen wird, dass man wirtschaftliche Gründe anbringen kann.
Oder ob er nicht explizit das ins Gesetz schreibt, was wirtschaftliche Gründe aus seiner Meinung denn wären. Ne? Also ich sage jetzt mal so, wie bei der Grenzüberschussbesteuerung, dass man sagt, okay, und in EU-Fällen gilt das Folgende.
Und ich würde tippen, man kann jetzt natürlich länger noch abwarten da an der Stelle, aber es wäre wahrscheinlich geschickt, eher früher gesetzlich zu regeln als später. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das gestaltungsfähig ist, was man hier gerade sieht.
Das Problem ist natürlich, wenn es immer konkreter wird, was Gerichte als wirtschaftliche Gründe ansehen, dann klar kann man natürlich versuchen, das in seiner Gestaltung auch zu berücksichtigen, ja.
Ja, also wenn ich da gerade so Fälle hätte in der Betriebsprüfung, dann wäre das was, was ich da auf jeden Fall in der Argumentation berücksichtigen würde, gerade auch wie die Urteile jetzt gefallen sind, weil die fallen ja sowohl hier als auch da in die breite Auslegungsrichtung gefallen. So, also das ist natürlich was.
Es wird noch ein bisschen dauern, ne? Also jetzt müssen wir die Revision beim BfH mal abwarten. Je nachdem, was dann passiert, kann ja auch einige der Beteiligten unzufrieden damit sein, was der BfH entschieden hat, und dann vielleicht doch nochmal den EuGH fragen, oder der BfH muss den EuGH auch nochmal selber fragen. Oder also es gibt ja noch Eskalations sozusagen Möglichkeiten, die das Ganze jetzt heiklich noch ein wenig strecken können.
Ja, definitiv. Aber die Grundtendenz. Also erstmal kann man feststellen, das Urteil des FG Rheinland-Pfalz war jetzt keine Einzelanekdote. So.
Und andere Richter sehen das grundsätzlich eher ähnlich. Genau, da muss man fragen, was die Bundesrichter daraus machen, ne? Aber ja.
Und das ist ja schon was man einfach mal so auf sich wirken lassen kann da an der Stelle. Also viel Spannendes in diesem Urteil des FG Saarland. Mal gucken, wie gesagt, was der BfH dann daraus macht. Aber mit Sicherheit ein Fall, den man beobachten sollte und der irgendwo da auf dem Schirm ist jetzt. Und das war es dann heute auch mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem WTS Tax on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles gut, und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.